Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Fall Khashoggi bringt Saudi-Arabien zunehmend in Bedrängnis. Ermittler in der Türkei durchsuchten in der vergangenen Nacht das saudische Konsulat in Istanbul wegen des Verdachts, Khashoggi könnte dort ermordet worden sein. Der Journalist hatte die Vertretung vor 2 Wochen aufgesucht und gilt seitdem als vermisst. Auch die USA fordern Aufklärung. Außenminister Pompeo reiste nach Riad, um mit dem saudischen Königshaus über den Fall zu sprechen.
Am Nachmittag verlässt die Limousine des saudischen Konsuls dessen Residenz in Istanbul. Kurz darauf berichten türkische Medien, er sei nach Riad geflogen. Zuvor kündigt der türkische Außenminister Untersuchungen in der Residenz an. In Ankara vermittelt Staatspräsident Erdogan den Eindruck, am mutmaßlichen Tatort, dem saudischen Konsulat in Istanbul, könnten Manipulationen vorgenommen worden sein. Es werden verschiedene Dinge untersucht, wie etwa giftige Substanzen oder ob Spuren verwischt wurden, weil man diese mit Farbe überstrichen hat. In Riad trifft sich US-Außenminister Pompeo mit dem saudischen Kronprinzen Bin Salman, um Hintergründe zum Verschwinden des saudischen Journalisten Khashoggi zu erfahren. Khashoggi kritisierte in Berichten für die Washington Post den autoritären Führungsstil des Kronprinzen immer wieder deutlich. Gestern Abend heißt es in US-Medien, das Königshaus bereite ein Eingeständnis vor, dass Khashoggi bei einem schiefgelaufenen Verhör ums Leben gekommen sei. Doch bisher ist davon keine Rede. Der Sprecher des Hochkommissariats für Menschenrechte der Vereinten Nationen fordert Saudi-Arabien und die Türkei auf, alles offenzulegen, was sie über das Verschwinden Khashoggis wissen. Die durch das Wiener Übereinkommen für konsularische Beziehungen gewährte Unantastbarkeit oder Immunität der relevanten Einrichtungen und Diplomaten sollte sofort aufgehoben werden. Das saudische Königshaus gerät zunehmend unter Druck. Unter anderem, weil immer mehr westliche Konzerne ihre Teilnahme an einem Wirtschaftsgipfel in Saudi-Arabien Ende Oktober absagen. Zugleich präsentiert sich der türkische Staatspräsident Erdogan als Vorkämpfer für die Pressefreiheit, indem er Riad für das Verschwinden Khashoggis an den Pranger stellt. Allerdings darf man nicht vergessen, in der Türkei sind immer noch mehr als 100 Journalisten in Haft.
Nicht mehr in türkischer Haft und wahrscheinlich in Kürze wieder in Deutschland ist der Mann der deutschen Journalistin Mishale Tolu. Ein Gericht in Istanbul hob heute die Ausreisesperre für ihn auf, so wie bereits im August für sie geschehen. Tolu und ihr Mann waren monatelang in der Türkei festgehalten worden. Sie müssen sich dort vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor.
Glückwünsche für Mishale Tolu und Ehemann Suat Çorlu vom deutschen Generalkonsul für ihren heutigen Teilerfolg. Das Gericht hob die Ausreisesperre von Çorlu, der türkische Staatsbürger ist auf. Fast 2 Jahre hatte er das Land nicht verlassen können. Unsere Situation ist Resultat der Politik, die in unserem Land derzeit herrscht. Viele Menschen hier erleben leider Ähnliches wie wir. Auch wenn das jetzt eine sehr positive Entscheidung für uns ist, so wollen wir uns für die Rechte derjenigen einsetzen, die in einer ähnlichen Lage sind. Er und seine Frau wollen nun schnell nach Deutschland. Denn dort wartet der 3-jährige Sohn bei Verwandten.
Jetzt, das erste Mal, können wir eigentlich wieder in Sicherheit in Deutschland zusammen als Familie sein. Und das bedeutet als Familie einfach, dass wir vielleicht diese ganzen 2 Jahre, die wir jetzt durcherlebt haben, zusammen verarbeiten können, dass wir einfach diesen neuen Weg einschlagen.
Der Prozess gegen beide geht allerdings im Januar weiter. Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation lautet der Vorwurf. Beobachter sind skeptisch.
Insgesamt, wenn ich den Prozess beobachte, dann entbehrt die Anklage jeder rechtsstaatlichen Grundlage. Also diese Lockerung, sage ich mal, von Auflagen ist noch kein Indiz für Rechtsstaatlichkeit.
Nach wie vor drohen dem Ehepaar bis zu 15 Jahre Haft in der Türkei. Ob Mishale Tolu an der nächsten Verhandlung erneut teilnehmen wird, ließ sie heute erst einmal offen.
Nach den schweren CSU-Verlusten bei der bayerischen Landtagswahl wächst der Druck auf Parteichef Seehofer. 2 CSU-Kreisverbände forderten heute die Ablösung des Vorsitzenden. Auch in der Berliner Landesgruppe wurden Stimmen für einen personellen Neuanfang laut. Seehofer selbst zeigte sich inzwischen offen, über Konsequenzen aus dem Debakel zu beraten. Außerdem räumte er eigene Fehler bei Stil und Ton in der Großen Koalition ein.
Es geht um Konsequenzen, letztlich auch für ihn. Die Auswirkungen der Landtagswahl auf die Bundespolitik, so der nüchterne Titel der Pressekonferenz. Doch Thema war vor allem die Person Horst Seehofer, sein Tun und Lassen in der Regierungskoalition, der ständige Streit, insbesondere über die Asylpolitik. Der CSU-Chef gibt sich reumütig.
Über Stil, Ton, glaube ich, muss man immer bereit sein, als Politiker zu reden und auch nachzudenken und auch einzuräumen, dass da durchaus Kritikwürdiges dabei gewesen ist.
Rückblende. Immer wieder schien der Regierungsfrieden in Gefahr. Krisentreffen im Kanzleramt, vor der Sommerpause die Zurückweisungen an der Grenze, nach der Sommerpause der Fall Maaßen. Im Bundestag beginnende Personaldebatten, insbesondere bei der CSU. Etwa fordern manche aus der Landesgruppe, ein Weiter-so geht nicht.
Deswegen ist natürlich nicht Halt zu machen vor den Fragen, wie wir eine strukturelle, eine personelle Neuorientierung stattfinden lassen wollen.
Doch vorerst ist Stabilität das Stichwort der Stunde. Andrea Nahles heute eher knäpplich zur Arbeitsfähigkeit der Großen Koalition.
Fragen Sie mich noch mal in 3 oder 4 Wochen, weil angekündigt haben wir das schon öfter, dass wir zur Sacharbeit zurückkehren. Aber wir sollten es jetzt einfach auch mal machen, ne?
In 3 oder 4 Wochen will heißen, nach der Landtagswahl in Hessen und der Regierungsbildung in Bayern. Dann aber könnte der Druck auf die Parteichefs der Koalition stärker werden. Horst Seehofer sagte ja schon selbst, ein CSU-Parteitag Ende des Jahres sei für Wahlanalyse und mögliche Konsequenzen das richtige Instrument. Mehr zum Grummeln in der CSU und der Position von Parteichef Seehofer finden Sie bei uns im Internet auf tagesschau.de. Die Sozialdemokraten wollen offenbar mit Justizministerin Barley als Spitzenkandidatin in die Europawahl im kommenden Jahr gehen. Wie Parteikreise dem ARD-Hauptstadtstudio bestätigten, will SPD-Chefin Nahles die 49-Jährige dafür vorschlagen. Sollte Barley nach Brüssel wechseln, müsste sie ihren Ministerposten in der Bundesregierung aufgeben. Sie sitzt seit 2013 im Bundestag, wurde 2015 Generalsekretärin der SPD und gehört seit dem vergangenen Jahr dem Bundeskabinett an. Das Justizministerium übernahm sie im März. Nach der Milliardenstrafe für VW wegen der Dieselaffäre muss nun auch die Konzerntochter Audi ein Bußgeld zahlen in Höhe von 800 Millionen Euro. Die Münchner Staatsanwaltschaft erließ heute einen entsprechenden Bescheid wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Audi akzeptierte das Bußgeld. Damit wird das Ordnungswidrigkeitsverfahren beendet. Die Ermittlungen gegen Ex-Audi-Chef Stadler und andere Beschuldigte werden aber fortgesetzt. Dabei geht es um den Verdacht des illegalen Verkaufs von Fahrzeugen mit gefälschten Abgaswerten. In Berlin ist heute der 10. Weltgesundheitsgipfel zu Ende gegangen. Seit Sonntag hatten knapp 2000 Politiker, Experten und Geldgeber über Möglichkeiten zur Eindämmung weltweiter Gesundheitsgefahren diskutiert. Beim diesjährigen World Health Summit ging es unter anderem um die schnellere medizinische Hilfe in entlegenen Regionen. Vor allem hoch ansteckende Krankheiten wie das Ebola-Virus stellen die Experten immer wieder vor Herausforderungen.
Die verheerende Ebola-Epidemie in Westafrika 2014 war ein Weckruf. Die Krankheit breitete sich rasant aus, Impfstoff gab es nicht, 11.000 Menschen starben. Opfer gab es auch in Europa. Die weltweite Bedrohung wurde überdeutlich. Im Mai 2018 zeigt sich, man hat dazugelernt. Als in der Demokratischen Republik Kongo erneut Ebola ausbricht, sind rasch internationale Hilfskräfte im Einsatz. Und Impfstoff hilft gegen die Ausbreitung. Ein Fortschritt, den auch der Weltgesundheitsgipfel vorantreibt. Hier werden die internationalen Verbindungen geknüpft zwischen NGOs, Politikern und Forschern.
Ganz wichtig ist natürlich, und die Ebola-Krise im Kongo hat es wieder gezeigt, dass wir vorbereitet sind für Pandemien, Epidemien, Infektionskrankheiten, Viruskrankheiten, die aus dem Herd jetzt in Afrika, aus dem Kongo, wirklich in alle Welt verbreitet werden können.
Bill Gates, einer der großen Geldgeber für die globale Gesundheit, ist umworbener Gast in Berlin. Seine Stiftung kämpft gegen die Kindersterblichkeit und steckt Milliarden in die Forschung rund um Impfstoffe. Vom ganzen Weg, von der Produktion eines Produkts bis zur Verteilung an die Millionen Kinder in Afrika, finanzieren wir eine gute Idee. Es ist wunderbar, die ganzen Wissenschaftler zu sehen. Du kannst dazu beitragen, das Leben der Ärmsten zu verbessern. Am Abend sitzt er gern neben der Kanzlerin. Immerhin hat die Bundesregierung die Ausgaben für die globale Gesundheit in den letzten 10 Jahren verdoppelt auf 850 Millionen Euro jährlich. Der Druck, international zu handeln, wächst. Forscher warnen, dass Epidemien wie Ebola oder das Dengue-Fieber weltweit zunehmen werden.
Nach der Geiselnahme in Köln hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Die Behörde sehe eine besondere Bedeutung des Falles, bestätigte eine Sprecherin am Abend SWR aktuell. Auch gebe es Hinweise auf eine mögliche radikal-islamistische Einstellung des Tatverdächtigen. Bei dem Mann handelt es sich um einen Flüchtling aus Syrien. Gegen ihn wurde inzwischen Haftbefehl erlassen. Er hatte gestern in einem Schnellrestaurant im Bahnhof einen Molotow-Cocktail gezündet und sich dann mit einer Geisel in einer Apotheke verschanzt.
20 Jahre nach seiner brutalen Misshandlung durch deutsche Hooligans ist der französische Gendarme Daniel Nivelle mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Außenminister Maas überreichte dem 63-Jährigen die Ehrung am Abend in Paris. Nivelle war 1998 vor einem deutschen Vorrundenspiel in der nordfranzösischen Stadt Lens von einer Gruppe Hooligans fast totgeprügelt worden. Trotz seiner Schwerstbehinderung setzt er sich seither im Rahmen einer Stiftung für Gewaltfreiheit und friedlichen Sport ein.
Mit seinem Jugendfreund Bill Gates hatte er Microsoft gegründet und zum Weltkonzern aufgebaut. Nun ist Paul Allen im Alter von 65 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Mit seinem Geld aus den Beteiligungen an Microsoft unterstützte er zahlreiche Projekte, unter anderem zum Umweltschutz oder der Arbeit an künstlicher Intelligenz.
Er gehörte zu den reichsten Menschen der Welt. Amerikas Computerpionier Paul Allen scheute das Rampenlicht. Der in Seattle geborene Unternehmer stand lange im Schatten seines Schulfreundes Bill Gates. Gemeinsam hatten sie 1975 die Softwarefirma Microsoft gegründet, schrieben Programme für den boomenden Markt, etwa für den Computer Altair. Auch IBM ließ seine Betriebssysteme von Allen und Gates entwickeln. Microsoft wurde zum Weltkonzern. Der eher träumerische Allen hätte nie mit diesem Erfolg gerechnet. Wir dachten, dass wir vielleicht mal 3 bis 5 Angestellte haben würden. Heute sind es wohl rund 90.000. Doch schon mit 30 stieg Allen aus dem aktiven Geschäft aus. Eine erste Krebsdiagnose überschattete sein Leben. Bis Ende 2000 blieb er im Aufsichtsrat von Microsoft, nutzte sein Privatvermögen für eigene Projekte. Das Allen Institute fördert Gehirnforschung. Als Mäzen setzte sich der Milliardär für den Kampf gegen Ebola und Umweltzerstörung ein. Sein Geld finanzierte den Bau des von Star-Architekt Frank Gehry entworfenen Museums für Popkultur in Seattle. Der passionierte Sportfan besaß einen Basketball- und einen Football-Club. Seine Seattle Seahawks gewannen 2014 den Super Bowl, den US-Meistertitel. Paul Allen starb gestern in seiner Heimatstadt.
Nach den schweren Überschwemmungen im Süden Frankreichs ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 12 gestiegen. Mehrere Menschen werden noch vermisst, erklärte die Regionalregierung des Departements Haut. Die meisten Opfer kommen demnach aus der Gemeinde Trepp. Dort sei der Pegel des nur etwa kniehohen Flusses Haut innerhalb kürzester Zeit auf über 6 Meter angestiegen. Das Unwetter hatte die Region in der Nacht von Sonntag auf Montag getroffen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 17. Oktober.
Ein Hochdruckgebiet bestimmt weiter unser Wetter. In der Nordhälfte machen sich allerdings Tiefausläufer bemerkbar. Hier gibt es in der Nacht anfangs noch einzelne Schauer, sonst ist es trocken und meist klar. In den Niederungen bildet sich regional Nebel. Morgen wird es in der Südhälfte wieder sonnig. Nach Norden hin gibt es neben längerem Sonnenschein auch dichtere Wolken, aber nur wenige schwache Schauer. Heute Nacht Abkühlung auf 14 bis 1 Grad. Morgen auf den nordfriesischen Inseln 16, an Saar, Mosel und Nahe bis zu 24 Grad. Am Donnerstag in der Nordhälfte mehr Wolken als Sonne und gebietsweise etwas Regen, sonst abseits von Nebel freundlich. Am Freitag wenig Änderung, am Samstag teils freundlich, teils bedeckt und örtlich Regen, am meisten Sonnenschein im Südwesten.
Karim Joska meldet sich gegen 21.35 Uhr mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen in der Halbzeitpause des Nations League-Spiels Frankreich gegen Deutschland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.